Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Smartphones. Fast jeder von uns hat eins und ist fast immer dabei. Und das ist nicht ganz unumstritten, vor allem wenn es um Kinder und Jugendliche geht. Und darum, wie sie mit Smartphones an der Schule umgehen und ob die Geräte da überhaupt eine Rolle spielen sollten. Und in Großbritannien ist diese Diskussion um die Smartphones an der Schule auf einer neuen Ebene angekommen. Die Regierung hat dort einen neuen Leitfaden herausgegeben für den Umgang mit Smartphones an Schulen. Was da genau dahinter steckt, haben wir vor Ort erfragt, und zwar bei Christine Heuer. Sie ist dort unsere Korrespondentin in London und hat die Geschichte beobachtet. Und als erstes wollte ich von ihr wissen, was denn jetzt genau in dem Leitfaden der UK-Regierung drinsteht.
Ja, es sind Empfehlungen, wie Schüler während des Unterrichts von ihren Handys ferngehalten werden können. Das kann heißen, sie müssen ihre Handys abgeben, wenn sie zur Schule kommen. Es kann heißen, dass sie sie wenigstens lautlos stellen und nicht aus der Tasche nehmen. Für Oberstufenschüler könnte es einen eingeschränkten Gebrauch von Handys geben. Auch Lehrer werden angehalten, ihre Handys vor den Schülern möglichst auch nur sehr sparsam zu verwenden. Also ein ganzer Reigen von Handreichungen. Aber nichts davon ist verpflichtend. Es ist ein Leitfaden, es ist kein Gesetz.
Also wenn die Regierung etwas sozusagen veröffentlicht, so ein Leitfaden, das hat ja so eine gewisse Schwere und Gravitas eigentlich. Es kommt von der Regierung. Andererseits, so richtig viel steht nicht drin und du hast es gerade gesagt, verpflichtend ist es auch nicht. Was soll das Ganze?
Bildungsministerin Gillian Keegan sagt, es gehe darum, den Umgang mit Handys an Schulen zu vereinheitlichen. Tatsächlich haben die meisten Schulen schon selbst Maßnahmen ergriffen, mal mehr, mal weniger streng. Und die Regierung glaubt nun, ihr Leitfaden könne zu einem Konzept für ganz England werden. Außerdem sollen die Empfehlungen die Akzeptanz von Handyverboten stärken. Man kann sich leicht vorstellen, dass viele Schüler nicht begeistert davon sind und manche Eltern sind es übrigens auch nicht. Gewerkschaften kritisieren allerdings, dass die Schulen schon selbst Lösungen gefunden haben für Handys im Unterricht. Sie sprechen von einer Non-Policy for a Non-Problem, also einem Nicht-Gesetz für ein Nicht-Problem.
Die eine Schlagrichtung, die man aber total deutlich erkennen kann, ist, es geht gegen Smartphones. Also anscheinend stimmt da was nicht. Womit argumentiert die Regierung denn gegen Smartphones an Schulen?
Sie hat zwei zentrale Argumente. Zum einen geht es ihr um einen ungestörten Unterricht, darum, dass die Schülerinnen und Schüler nicht dauernd abgelenkt werden von dem, was sie lernen sollen, wofür sie eigentlich in die Schule gehen. Es geht aber auch um Handys als soziale Gefahr, weil es mit Handys zum Beispiel leichter sein kann, andere zu mobben, weil Handys vom direkten persönlichen Kontakt zwischen den Schülerinnen und Schülern ablenken könnten. Genau das aber ist weniger in den Schulen als in der Freizeit ein Problem. So sehen es jedenfalls die Gewerkschaften, die den Leitfaden für überflüssig halten. Sie fordern, dass die Regierung sich lieber darauf konzentrieren soll, gefährliche Inhalte für junge Leute aus dem Netz zu verbannen, damit da nichts anbrennt.
Dann kann man auch noch fragen, der Umgang mit Smartphones und auch der Umgang mit Smartphones an Schulen ist ja immer ein wohlfeiles Debattierthema. Warum gerade jetzt?
Also die Regierung beschäftigt sich schon länger mit dem Thema, aber Gillian Keegan hat ihren Leitfaden passend zum Jahrestag der Ermordung von Breonna Gyi vorgelegt. Das ist ein 15-jähriges Mädchen gewesen, das als Junge geboren wurde, also transgender war. Zwei Mitschüler von ihr haben Breonna letztes Jahr brutal erstochen. Sie hatten die Tat vorher minutiös geplant und haben sich dazu von Gewaltvideos im Netz inspirieren lassen. Breonnas Mutter fordert nun, dass es für unter 16-Jährige spezielle Handys geben soll, nämlich ohne Zugang zu den sozialen Medien. Das beschäftigt die Öffentlichkeit tatsächlich stark. Esther Jai hat anrührende Interviews dazu gegeben und in denselben Sendungen hat Gillian Keegan ihr Handyverbot an Schulen vorgestellt. Ein ganz anderes Thema eigentlich, aber die Regierung kann hoffen, dass da, ja, ich sag mal, irgendwas mit Handys hängen bleibt bei den Bürgern.
Dann haben wir es schon gehört, dass sozusagen sehr viele Parteien in diesem ganzen Ding gerade auch involviert sind. Vor allem PolitikerInnen auch darüber diskutieren. Wird denn aber auch die Wissenschaft zu Rate gezogen?
Klar, also über die Gefahren der sozialen Medien, besonders für junge User, diskutieren natürlich auch Wissenschaftler in Großbritannien, Psychologen, IT-Experten und andere. Zum Handyverbot an Schulen haben sich jetzt speziell vor allem Lehrer und Gewerkschaften geäußert. Die meisten von ihnen, wie gehört, eher kritisch.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Jetzt wissen wir also, wie die Diskussion über den Umgang mit Smartphones an Großbritanniens Schulen aussieht. Aber es ist ja eigentlich auch ganz interessant, wie ist es eigentlich bei uns? Und dieses bei uns kann man auch gleich doppelt verstehen. Bei uns in Deutschland und bei uns in der ganzen Gesellschaft. wie eigentlich beeinflusst uns das Smartphone und unser Umgehen miteinander? Und genau darüber habe ich mit Sarah Diefenbach gesprochen. Die ist Professorin für Wirtschaftspsychologie und Mensch-Technik-Interaktion an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und forscht dort unter anderem zu Effekten von Technik auf Wohlbefinden und soziale Interaktion, also genau das, worüber wir heute hier sprechen. Und jetzt muss man ehrlicherweise sagen, diese Diskussion um Smartphones, die läuft ja schon sehr, sehr lange und sie hat gefühlt auch immer sehr große Extreme angenommen. Auf der einen Seite die Leute, die sagen, digitale Geräte machen die Gehirne weich, und auf der anderen Leute, die das als die Rettung der Welt und Werkzeuge für uneingeschränkt gute Möglichkeiten finden. Und so war das sehr lange und ich wollte deswegen als erstes von Professorin Diefenbach wissen, was sich da in den letzten Jahren getan hat, ob es neue Erkenntnisse gibt und ob die Diskussion immer noch in Extremen abläuft oder vielleicht ein bisschen differenzierter geworden ist.
Meine Wahrnehmung ist schon, dass es mehr Differenzierung gibt. Ich finde auch, dass Sie das gerade in dem Gespräch mit meiner Vorrednerin eigentlich schon sehr schön rausgestellt haben. Das sind ja verschiedene Aspekte, die da vermischt werden. Also wenn man jetzt einfach mal die Tatsache anschaut, dass Smartphones oder generell technische Geräte, die man dabei hat, natürlich eine Ablenkung bedeuten können. Und dass, wenn man jetzt in einem Kontext ist wie der Schule, wo man sagt, eigentlich ist man gerade da, gemeinsam Unterricht zu machen, oder ich würde das auch auf den Unternehmenskontext oder sei es auch Treffen mit Freunden übertragen, immer dann, wenn man sagt, eigentlich sind wir gerade hier, um ein Meeting zu haben oder um ein Gespräch zu führen, und diese Unterbrechungen können störend sein, Ablenkungen können den Fokus weglenken von dem, was gerade wirklich wichtig ist, dann ist das natürlich ein Problem. Mit Verboten bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, die können auch oft provozierend wirken, Reaktanz, also so ein Impuls, das Gegenteilige zu tun, auslösen. Aber ich finde es sehr gut, es als einen Anlass zu sehen, sich über Normen vielleicht auch zu verständigen. Also wie wollen wir denn damit umgehen, damit wir alle unser eigentliches Ziel gut verfolgen können? Und das finde ich sehr sinnvoll.
Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen, weil Sie jetzt gerade, so wie Sie es gesagt haben, da war schon drin versteckt, Smartphones zehren an unserer Konzentration. Die können gutes Sozialverhalten miteinander irgendwie verhindern oder stören. Ist das so? Also ist das, sagen, wissenschaftlich belegt? Also dass es die soziale Kommunikation stört oder unsere Aufmerksamkeitsspannen darunter leiden?
Ja, also das ist sowohl wissenschaftlich belegt als auch ja einfach logisch, dass wenn man eine Unterbrechung hat von dem, was ich gerade tue, dass das dann störend ist. Und das ist beim Smartphone natürlich, kommt noch mal dazu, selbst wenn es jetzt nicht gerade eine Nachricht eingeht oder piept oder klingelt, was so eine ganz aktive Störung wäre, hat es natürlich einfach auch so ein Potenzial. Man kann sich selbst damit ablenken. Man kann, wenn einem langweilig ist im Meeting, im Unterricht oder vielleicht auch in einem Gespräch am Kaffeetisch, kann man das Ding rausholen und da mal durchscrollen, was es so Neues gibt, und schafft damit natürlich einen Störfaktor. Dazu kommt noch, dass viele ja neuere soziale Medien, TikTok zum Beispiel, die sind natürlich auch sehr darauf ausgelegt, so Inhalte zu schaffen, die sehr kurze Konzentrationsspannen nur noch erfordern, was, wenn man das viel nutzt, konsumiert, dann natürlich auch so einen Gewöhnungseffekt hat.
Und haben Sie dann auch beobachtet, wenn Menschen miteinander agieren, dass es sozusagen so eine sozialen Normen gibt, die neu sind im Umgang mit dem Smartphone? Also so eine Art unterbewusster Knigge in der Gesellschaft?
Ja, tatsächlich. Also beziehungsweise, dass neue Normen entstehen, vielleicht aber auch nur in Subgruppen, ist natürlich auch so ein Konfliktherd. Also wenn jetzt eine Person, ich sag mal, noch eher die traditionelle Auffassung hat, dass man am Kaffeetisch sich einfach miteinander unterhält, und wenn man jetzt telefonieren muss oder etwas anderes tun muss, dann entschuldigt man sich, steht auf, macht das dezent. Die andere Person aber jetzt eher schon so sozialisiert ist, dass man sagt, Smartphones gehören dazu und jeder muss halt damit klarkommen, dass der andere auch parallel in digitalen Welten unterwegs ist, dann ja, kann das natürlich zu Konflikten zwischen diesen Personen führen, und es geschieht natürlich auch oft schleichend. Also das Fubbing nennt man das ja auch, wenn eben eine Person statt ihrem Gegenüber die Aufmerksamkeit zu schenken, sich mit dem Smartphone beschäftigt. Wenn die eine Person damit anfängt, dann merkt die andere vielleicht auch, oh, ich bin gerade nicht mehr interessant, holt das eigene Smartphone raus, und ruckzuck sitzen sich zwei Leute mit ihren Handys gegenüber, die sich gegenseitig eigentlich nicht mehr viel zu sagen haben.
Jetzt ist alles, was wir besprochen haben, klingt schon so relativ negativ. Ne? Also das Smartphone sozusagen als Störfaktor im sozialen Leben. Sie haben ja auch das Glücksempfinden untersucht, wie neue Medien darauf wirken. Was da rauskommt? Oder andersrum gefragt, gibt es auch positive Dinge an den Smartphones? Gibt es Dinge, die uns glücklich machen?
Klar doch. Also wenn das jetzt bislang so negativ gewirkt hat, so wollte ich es gar nicht rüberbringen. Ich würde eher sagen, es liegt halt an den Menschen, was sie daraus machen. Und sie müssen sich einfach auch verständigen, welche Rolle das Smartphone oder Technik allgemein spielen soll. Und das ist die eigentliche Herausforderung, zu entscheiden und sich dann auch zu disziplinieren, worauf man den Fokus legt. Und natürlich kann man mit dem Smartphone oder auch mit Technik allgemein sowohl gemeinsam tolle Erlebnisse haben, dass man sagt, wir schauen uns zusammen ein lustiges Video an oder wir werden auch kreativ, nehmen vielleicht selbst ein Video auf. Wir können miteinander das natürlich auch zur Kommunikation nutzen. Es geht eigentlich immer um psychologische Bedürfnisse, die erfüllt werden, die uns dann auch glücklich machen können. Und da gibt es sowohl technisch unterstützte Wege, diese zu erfüllen, als auch natürlich nicht technisch unterstützte Wege.
Und wie können die aussehen? Weil Sie haben ja vorhin schon gesagt, von Verboten halten Sie nicht so viel. Und die Verbote gibt es ja in ganz vielfältigen Ausprägungen, zum Beispiel eben die Verbote oder die nahegelegten Verbote in Großbritanniens an der Schule oder auch sowas wie Selbstverbote, wenn man von Digital Detox spricht. Mhm. Das scheint aber sozusagen Ihrer Meinung nach nicht der Weisheit letzter Schluss zu sein, sondern was?
Ja, es kommt natürlich auf den Kontext an. Also, besser ist ich, dass man sagt, es gibt irgendwie Zugabteile, wo man sagt, da soll nicht telefoniert werden, da kann ich schon mich anschließen. Das wäre vielleicht zu viel verlangt von den Leuten, da sich selbst immer eine Norm zu schaffen und sich spontan mit allen Reisenden auszutauschen, was jetzt gerade gewünscht ist. Nur generell ist es halt so, dass wenn man jetzt Verbote oder so sehr oberlehrerhaft daherkommt, dass es dann oft eher dazu führt, dass man sich damit auseinandersetzt, wie kann ich das umgehen oder wie kann ich das heimlich machen. Und ich finde viel wirkungsvoller, was ich zum Beispiel auch mache in meinen Vorlesungen, dass ich mit Studenten am Anfang darüber rede, wie wollen wir die Vorlesung gestalten? Wollen wir mit unserer vollen Aufmerksamkeit da sein, diskutieren, was dann heißt, ihr nutzt euer Laptop, wenn überhaupt, um euch Notizen zu machen. Am liebsten wäre es mir aber, es bleibt einfach zugeklappt und ich kann in eure Gesichter sehen. Und wenn man eben dieses Selbst sich dafür entscheiden mit drin hat, finde ich, ist es viel wirkungsvoller. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass man mit Schülern darüber sprechen kann, zu welchen Zeitpunkten Handys einen guten Platz in der Schule haben und zu welchen Zeitpunkten sie eben lieber in der Tasche bleiben. Wenn es möglich ist, finde ich, ist die Diskussion und so dieses sich gemeinsam als Gruppe dann auch für etwas entscheiden und dadurch ja auch eine Verbundenheit zu haben, finde ich immer hilfreich.
Vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Sarah Diefenbach, Professorin für Wirtschaftspsychologie und Mensch-Technik-Interaktion an der Ludwig-Maximilians-Universität zu München. Und ich finde nach dem Gespräch ganz spannend, wir landen hier bei Breitband ja oft bei Forderungen nach Regulierung oder Verantwortung großer Plattformen. Aber heute hat sich das so angehört, wie wir miteinander mit uns und mit Smartphones umgehen, das müssen auch wir miteinander ausmachen.